Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Mein heutiger Gast begab sich vor einiger Zeit auf die Suche nach nachhaltigen und veganen Schuhen, die ihrem Style entsprechen. Leider vergebens. Also nahm Viola Vella, heute 29 Jahre alt, das selbst in die Hand. Die Gründerin von V-Lace machte sich 2022 auf den Weg, ihre eigenen veganen und in Europa produzierten Schuhe zu entwickeln. Im ersten Jahr konnte sie bereits rund 1000 Paar ihrer Sneaker verkaufen. Ihr Weg führte sie zuletzt bis zur Gründershow Die Höhle der Löwen, wo sie einen Deal mit der Investorin Jana Enzthaler einsackte. Im heutigen Podcast wollen wir über ihren Impuls und ihre Erfahrungen bei der Gründung sprechen und herausfinden, wie man ein Startup in der Krise aufbaut. Hallo Viola, herzlich willkommen beim TV-Podcast. Schön, dass du hier heute bei uns in Frankfurt im Studio bist.
Diese Folge wird unterstützt von Girocard. Mit Karte bitte, heißt es immer öfter. Mehr Kartenzahlungen bedeuten aber auch steigende Transaktionskosten. Was tun? Eine Studie zeigt, die Girocard spart im Handel bares Geld. Wie Shops und Kunden von der Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen profitieren, erfahren Sie im Laufe der Folge.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die nächste Stunde mit dir, Janis, und bin total gespannt, wie tief wir in das Thema Gründen, Startup oder Nachhaltigkeit und vor allem Fashion gehen werden.
Ja, wir werden auf jeden Fall auf alles ein bisschen eingehen. Starten wir erstmal ganz zu Beginn. Du hast 2022 gegründet. Wie wir alle wissen, keine einfache Zeit, die Corona-Pandemie noch voll im Gange. Wie kam denn erstmal der Impuls für dich, V-Lace zu gründen?
Ja, also es war schon immer mein Traum, eine eigene Fashion-Marke in den Händen halten zu dürfen. Jedoch habe ich nie so das Produkt gefunden, wo ich gesagt habe, okay, da stehe ich zu 100% dahinter. Das sah dann zwar, sage ich mal, vom Stil cool aus, was ich mir überlegt hatte, aber ich habe einfach nicht diesen starken USP gesehen. Und zwischen 2018, 2019 hatte ich zwei Praktika zwischen Bachelor und Master gemacht. Das eine in London bei einer Unternehmensberatung. Und da habe ich auf jedem Networking-Event eigentlich meine Chefin vertreten. Und dadurch bin ich halt an total viele spannende Kontakte gekommen und hatte dann den Hersteller von Ananasleder kennengelernt. Und so ging es dann eigentlich los, dass 2018 dieser Kontakt entstanden ist, ich mit ihm im Kontakt geblieben bin, das Thema extrem spannend fand, recherchiert habe, geschaut habe, wird dieses Material bei irgendeiner Marke, irgendeinem Produkt schon verwendet und habe kein einziges Produkt oder keine einzige Marke gefunden. Und zu der Zeit hatte ich total viele Überschriften, ganz groß Riesenskandale gelesen, was in der Modeindustrie mir natürlich bewusst war, was wirklich in der Produktion passiert. Aber da ich mich dann tiefer reingelesen hatte, nachdem ich diesen Shitstorm, diese Skandale von großen Marken, die ich selbst getragen hatte, gelesen hatte, wo meine Sneaker oder allgemein die Kleidung, die wir tagtäglich tragen, eigentlich herkommen, war mir bewusst, mit dem Kontakt von dem Ananasleder, da kann man eigentlich was verändern. Da kann man dieses Material verwenden, was in Europa gefertigt wird. Und das war der erste Impuls. Dann nach London bin ich nach New York für ein Praktikum gegangen. Und da, jeder, der schon mal in New York war, hat, da spürt man einfach richtig, diese Stadt, die ist total innovativ. So viele spannende Menschen, die man da kennenlernt. Und vor allem, ich würde auch sagen, sehr mutige Menschen, mit denen ich in Kontakt gekommen bin. Und da habe ich mir dann das erste Mal gesagt und auch zugetraut, die Idee vielleicht in die Tat umzusetzen. Und 2019 dann bin ich für den Master zurück nach Deutschland gegangen und perfekt in die Pandemie gefallen. Also es hat für mich geheißen, der Master 2 Jahre lang komplett online.
BWL hast du auch im Master studiert, ne?
Genau, ja. Und der war komplett online und dadurch hatte ich halt ein bisschen mehr Zeit zu recherchieren. Messen hatten natürlich noch nicht offen, sodass ich mich komplett durchrecherchiert habe, welche Materialien es parallel noch zu dem Ananasleder gibt, wie diese Materialien auch zusammengesetzt sind, ganz wichtig, wo die herkommen, wo die Hersteller sitzen. Dann hatte ich die Materialien, die Hersteller habe ich ziemlich einfach gefunden, aber dann hat es natürlich geheißen, was für ein Produkt will ich aus diesen Materialien herstellen lassen? Und da kam mir dann ziemlich schnell der Gedanke, ich will Sneaker tragen, die cool aussehen. und die auch von der Beschaffenheit, also vom Ursprung spannend sind, nachhaltig sind, fair produziert sind, vegan sind und in Europa. Da habe ich mich dann festgefahren, da ich unbedingt Sneaker machen will und bin dann in Portugal gelandet.
Ja, und nochmal ganz kurz zu deinen Sneakern, also für alle, die V-Lays noch nicht kennen. Im Prinzip hast du aktuell zwei Designs auf dem Markt. Klassische Court-Sneaker würde ich jetzt sagen. Da gibt es ja recht viele davon im Markt aktuell, ne? Also viele Brands bieten die ja an. War das für dich auch so eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt erstmal einen recht mainstreamigen weißen Court-Sneaker, der im Markt schon etabliert ist und macht quasi den Dreh, dass dieser nachhaltig ist?
Ja, genau, das war der Gedanke, weil ich wollte coole Sneaker tragen, ich sag mal Trend-Sneaker tragen, die jedoch vom Ursprung, von der Herstellung halt fair produziert sind, in Europa gefertigt sind, plus mir ganz wichtig vegan sind. Und da habe ich halt wirklich leider gar keine einzige Marke gefunden, die mir halt vom Stil auch gefallen hat. Und daher habe ich gesagt, ich möchte einen Sneaker rausbringen, der vom Stil aktuell ist, der cool aussieht, wo jetzt keiner auf den ersten Blick sozusagen sagen würde, es ist ein Öko-Sneaker. Und deswegen habe ich mich auf jeden Fall an den aktuellen Designs orientiert.
Ja, und dann hat dich dein Weg nach Portugal geführt, wo du quasi bei den ersten Produzenten an der Tür geklopft hast, richtig? Also du hattest ja noch gar kein Netzwerk in der Branche. Wie kamst du auf die Idee, erstmal nach Portugal zu reisen und woher hast du die Informationen genommen, welche Lieferanten du da auch ansprechen möchtest?
Ja, also wie ich schon gesagt hatte, die Schuhhersteller war super, super schwierig online zu finden. Also meistens hat man nur eine Adresse, wenn es hochkommt, vielleicht noch ein Bild gefunden, aber eigentlich keine einzige Webseite. Und die ganzen Adressen habe ich mir rausgeschrieben auf eine Liste und bin dann für 4 Monate nach Portugal gezogen. Wie gesagt, man hatte eh ein bisschen mehr Zeit, während der Master da online war. Und bin dann nach Portugal, genau 2021, und habe da dann die Hersteller gesucht und bin wirklich, wie du es gerade eben gesagt hast, mit meiner Liste an Adressen von Tür zu Tür gegangen und habe einfach mal geschaut, ob mir da ein Hersteller die Tür aufmacht oder nicht.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr mutig und auch im Prinzip musstest du ja dann auch hartnäckig bleiben. An wie vielen Türen hast du denn geklopft dann am Ende?
Bestimmt an 30, 40. Okay. Also es waren extrem viele Hersteller, die ich im Endeffekt dann besucht hatte, wo auch extrem viele gar kein Interesse hatten, mit mir zusammenzuarbeiten. Wie du gesagt hast, ich hatte noch gar keinen Namen, ich hatte kein Netzwerk. Ich habe eine kleine Menge am Anfang angefragt und da hat natürlich kein Hersteller Interesse, Arbeit und Zeit in jemanden reinzustecken, der nur mit einer Zeichnung um die Ecke kommt.
Klar, und dann hast du aber jemanden gefunden, der bereit war, sich darauf einzulassen.
Genau.
Wie lange hat es denn gedauert von dem Kennenlernen deines Produzenten, bis du den ersten fertigen Schuh in der Hand gehalten hast?
Das waren so um die 3-4 Monate. Also es ging dann wirklich ziemlich schnell. Als wir uns dann kennengelernt hatten, war er sehr offen, hat mir direkt die Fertigung gezeigt, welche ich auch total spannend fand und auch sehr, sehr herzlich die Menschen, die vor Ort arbeiten. Und war für mich klar, wenn er mit mir arbeiten würde, würde ich auf jeden Fall den Schritt mit ihm gehen. Und dann ging es eigentlich ziemlich schnell, dass wir eine Woche später uns schon zusammengesetzt haben, den Prototyp besprochen, die Materialien, die Nähte. Also wir sind wirklich, wir saßen an meiner Zeichnung 6 Stunden, bis der Produzent meine Zeichnung bis ins Detail verstanden hatte. Und 4 Monate später dann habe ich nach Deutschland dann den ersten Prototyp geliefert bekommen.
Und wie viele Prototypen hat es gebraucht, bis du dann zufrieden warst schlussendlich und gesagt hast, das ist den, der dann tatsächlich auch ja auf den Markt kommen soll?
Es waren dann 3 Prototypen im Endeffekt.
Ja, das ist ja eigentlich noch eine überschaubare Menge, ne?
Total, ja. Ich fertige gerade mein 3. Modell und da sind wir jetzt aktuell beim 5. Prototyp. Also da sind wir jetzt nochmal tiefer reingegangen in die Materie.
Und du hast ja schon über Materialien gesprochen. Vielleicht kannst du da uns einfach noch ein bisschen tieferen Einblick geben, was für Materialien du jetzt verwendest für deine Schuhe und auch wie viel Prozent des Schuhs recycelt ist.
Ja, also aktuell verwende ich am meisten das Traumleder, welches von toskanischen Weingütern kommt Und das kommt von 10 Weingütern, die um den Produzenten herum sitzen. Und da besteht der Anteil an den Traubenabfällen bei 40-60%. Kommt aufs Material an. Und die anderen Anteile sind recycelte Baumwolle, recyceltes Polyester, Bio-PU und Wasser. Und vermengt bekommt man dieses optisch lederähnliche Material, was auch wirklich von der Reißfestigkeit, würde ich sagen, gleichwertig ist wie normales tierisches Leder und auch von der Haptik, Optik und vom Geruch auch. Also es riecht auch wirklich nicht, wo total viele Fragen. Jetzt mit Innocent zusammen hatte ich nochmal das Apfelleder ausprobiert, was auch richtig gut ist. Das werde ich wohl auch in weitere Kollektionen noch mit aufnehmen. Und ganz, ganz neu dabei habe ich jetzt auch noch ein Orangenleder aus Sizilien, wo die größten Orangenplantagen in Europa sitzen. Und da bleiben natürlich auch extrem viele Abfälle liegen. Und da sind die Prozente genau wie beim Traubenleder eigentlich. Und das ist echt super spannend, was man mittlerweile mit Abfällen alles machen kann.
Ja, also das heißt, der Schuh ist recycelt, aber nicht kompostierbar.
Genau, nicht kompostierbar. Okay. Also wenn man sich die Mühe machen würde und das Obermaterial komplett auseinandernehmen würde, das sind nämlich 2 Schichten, könnte man die eine Schicht sogar kompostieren. Aber ich denke, so weit wird kein Kunde gehen.
Ja, also man macht dann nicht den Schrank auf und hat auf einmal nach 3 Jahren ein Häufchen Erde.
Zum Glück nicht, nein.
An der Stelle, wo die Schuhe waren. Gut. Ja. Wie groß war denn die erste Produktionscharge dann, die du in Auftrag gegeben hast?
Ja, also ich habe in einem Vorverkauf gestartet, also mit einer Start Next. Das ist die gleiche Plattform wie Kickstarter eigentlich und im eigenen Online-Shop. Und das sind dann im Vorverkauf in den ersten 3 Monaten 500 Paar Schuhe zusammengekommen. Und die habe ich dann auch produzieren lassen. Also ich bin finanziell gar nicht ins Risiko gegangen und habe nur mit dieser Kickstarter und halt mit dem Vorverkauf im Shop gestartet.
Also die Reisen hast du dann vermutlich erstmal selbst finanziert,
genau.
Portugal und so
ja.
weiter. Und auch die Herstellung der Prototypen.
Mhm.
Und dann hast du quasi alles Weitere über Startnext finanziert.
Genau.
Ist es im Prinzip eine Crowdfunding-Plattform?
Genau.
Ja,
genau.
Und im ersten Jahr hast du ja schon 200.000 Euro umgesetzt, also im ersten Jahr deiner Gründung. Und im Sneaker-Business geht ja sehr viel über Marke, ne? Also viele Labels sind beliebt, deren Namen natürlich auch groß sind. Und da würde mich jetzt interessieren, wie hast du deine Marke erstmal bekannt gemacht, als sie ja noch niemand kannte?
Ja, also ich hatte ja gerade schon gesagt, ich habe eigentlich ohne finanzielles Risiko gestartet, weil ich von Anfang an auch nicht wirklich Geld hatte. Ich habe natürlich die Reisen finanziert, die Prototypen, das hatte ich finanziell, aber ich hätte keine Charge an Schuhen mir vorfinanzieren können. Und da ich natürlich alles Geld, was in der Vorfinanzierung aufgekommen ist, in die nächste Produktion stecken wollte, hatte ich auch kein Geld für Marketing. Und wie du gerade gesagt hast, Marketing ist ja eigentlich, ich würde sagen, bei fast jeder Marke 80%, 20% ist der Rest. Habe ich geschaut, wie kann ich meine Sneaker nach außen schreien und wie kann ich da Reichweite kriegen, und bin dann total auf Zeitungen gegangen, Radiosender, Podcasts wie heute und habe mir auch überlegt, dass eine Kooperation total spannend wäre. Und somit ist es dann zu der Kooperation mit Innocent, mit den Smoothies und Säften, die man aus dem Edeka oder Rewe kennt, gekommen. Und da habe ich über LinkedIn alle Mitarbeiter aus dem Marketingteam angeschrieben. Und dann ging es auch ziemlich schnell los, dass wir 2022 im März uns zusammengesetzt haben. In München sitzt Innocent in Deutschland und eine potenzielle Kooperation besprochen haben, die dann auch im September 2022 gelauncht wurde. Also das ging ziemlich schnell. Nee, 23. Ich bin im falschen Jahr.
Alles gut. Aber ich meine, Innocent ist ja auch ein großer Name, ne?
Genau,
also
ja.
Ist ja so gut wie in fast jedem Supermarkt vertreten.
Genau.
Ja, wie schafft man das als kleines Label an die ranzukommen?
Über LinkedIn. Also LinkedIn ist für mich echt ein richtig großer Hebel seit den letzten 2 Jahren. Das hätte ich niemals gedacht. Ich habe davor die Plattform total unterschätzt und dachte, Instagram wäre die Plattform für mich. Aber am Anfang war es das überhaupt nicht. Über LinkedIn kamen auch total viele Unternehmen, die ihre Mitarbeiter ausstatten wollten. Und so habe ich dann Step by Step ein bisschen Budget gehabt, da natürlich die Unternehmen dann direkt 100 Paar Sneaker oder auch ein bisschen mehr Sneaker abnehmen. Und da hat man ohne Marketingbudget dann halt ja ein bisschen Cashflow wieder zur Seite. Und so war es dann auch mit Innocent, was ein Riesenhebel für mich war, wo natürlich die Marke Villays direkt extrem viel Bekanntheit bekommen hat, da wir mit Influencern zusammengearbeitet haben, große Zeitungen über uns geschrieben haben, aber auch so einfach der Sneaker total gut ankam und ich dadurch schnell Reichweite bekommen habe.
Diese Folge wird unterstützt von Girocard. Eine repräsentative Studie stellt fest, mehr als 3/4 der Einkaufenden sind bereit, am POS das Bezahlmittel zu wählen, von dem ihr Lieblingsladen am meisten profitiert. Was viele nicht wissen, die Girocard ist das günstigste Kartenzahlverfahren mit Zahlungsgarantie und überzeugt mit geringeren Entgelten als internationale Debit- oder Kreditkarten. Sie wollen mehr über Transaktionskosten, Kartenzahlung und Wünsche der Einkaufenden erfahren? Dann schauen Sie auf girocard.eu vorbei. Hier finden Sie auch die zitierte Studie.
Das heißt, du bist zunächst erstmal organisch gewachsen und Hast du auch Performance-Marketing eingesetzt?
Noch gar nicht. Okay. Also ich habe bis heute, ich hatte während Höhle der Löwen 2 Tage Meta-Ads angeschaltet, habe sie aber dann direkt wieder ausgemacht, weil ich gemerkt habe, dass es auch ohne die funktioniert. Und jetzt zu Q4 werde ich das erste Mal richtig Meta-Ads schalten.
Ja. Und bei Startnext ist es ja so, dass die Interessenten ja erstmal quasi Geld dalassen und es ja dann doch noch eine Zeit dauert, Bis man das fertige Produkt in der Hand hält. Und da frage ich mich, wie hast du es geschafft, die zu überzeugen, quasi ihr Geld zu investieren und dann doch noch recht lange auf das Produkt zu warten?
Ja, das war auch sehr, sehr stressig, um ehrlich zu sein, weil es Weihnachten dann wurde. Und wichtig war es natürlich, also alle waren sehr tolerant und geduldig, aber dann ist Weihnachten näher gekommen und dann hat es natürlich geheißen, wir wollen die Sneaker unterm Weihnachtsbaum haben. Was zum Glück dann auch geklappt hat, eine Woche vor Weihnachten wurden die Sneaker ausgeliefert, aber ich habe versucht, so viel wie möglich zu kommunizieren. Ich habe die Kunden angerufen, ich habe E-Mails geschrieben, ich habe sogar welche persönlich getroffen und so durch den persönlichen Kontakt dann sind die Kunden geduldig geblieben. Aber ja, es war auf jeden Fall, die meisten haben so 3-4 Monate gewartet. Also es war auf jeden Fall eine lange Zeit, die ich überbrücken musste.
Und jetzt gerade hast du es ja auch noch so quasi dieses Vorbestellungssystem, richtig? Also man hat so ungefähr eine Lieferzeit von 3 Wochen?
Ja, genau. Ja.
Genau. Und wenn du dann so richtig Traffic auf dem Shop hast, zum Beispiel jetzt bei so einer Kooperation mit Innocent, merkst du das dann direkt im Abverkauf auch?
Ja, total. Also jetzt auch Höhle der Löwen und Innocent ist in eine Woche gefallen. Das war total verrückt. Ich dachte, es wären 2 Wochen auseinander, aber habe dann von der Redaktion den Anruf bekommen, du bist jetzt doch schon nächste Woche dabei in der Ausstrahlung. Und dann ging das natürlich alles sehr rasant und ich war ziemlich schnell ausverkauft. Mir hatten so viele Kunden geschrieben, dass sie dieses Sneaker doch noch haben wollen, da ich dann gesagt habe, okay, eigentlich wollte ich keinen Vorverkauf mehr machen, weil das natürlich so stressig war. Man musste mit Newslettern hinterher sein, E-Mails hinterher sein. Aber da so ein Andrang auf diese Schuhe war, habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich jetzt den Vorverkauf wieder auf. Und jetzt diese Woche, am Freitag, werden die Sneaker auch aus Portugal nach Deutschland versendet. Nächste Woche dann bei meinem Logistiker kommen sie an und werden dann an die Kunden endlich versendet. Also es dauert jetzt nur noch so 2 Wochen, bis jeder Kunde seine Sneaker in Händen hält.
Mittlerweile hast du dann die Produktionschargen auch erhöht vermutlich.
Genau,
aber ja. Du bist noch beim gleichen Produzenten geblieben.
Ja,
genau. Und der hat auch die Kapazitäten, quasi die Vergrößerung mitzutragen.
Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Also auch Axel Arigato hat zum Beispiel bei ihm gestartet oder Isabel Marant Gucci fertigt bei ihm, die großen Firmen natürlich nur Limited Editions, das schafft er sonst nicht. Er hat 25 Mitarbeitende in Familien geführt, in zweiter Generation, also ganz, ganz klein, familiär. Ich onboarde gerade noch einen zweiten Produzenten, aber werde parallel auf jeden Fall bei ihm bleiben.
Ja, und deine Sneaker haben ja eine Preissage von 195 Euro.
Genau.
Das ist ja schon eigentlich für einen Sneaker so Premium-Bereich, ne?
Genau, ja.
Aktuell haben wir natürlich auch eine Wirtschaftskrise und man spürt ja immer noch deutlich, also die Konsumzurückhaltung der Endkonsumenten. Ist es schwierig, das Argument Nachhaltigkeit gerade zu transportieren als Kaufargument in Zeiten, wo viele ihr Geld doch lieber ein bisschen zusammenhalten?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch gemerkt, dass Nachhaltigkeit nicht unbedingt ein Verkaufsargument leider Gottes ist. Es wird zwar immer nach außen kommuniziert, dass alles nachhaltiger werden muss und dass die Konsumenten nachhaltige Produkte haben wollen, aber im Endeffekt ist es dann zweitrangig in der Kaufentscheidung. Aber durch meine starken USPs, durch die europäische Herstellung der veganen Produkte und natürlich die Obstmaterialien, da sind die USPs so stark, dass ich halt echt viele Kunden von dem Produkt dann im Endeffekt dann doch überzeugen kann und auch von dem Preis.
Ja, du hattest ja auch gerade schon Höhle der Löwen schon mal angesprochen.
Genau.
Du warst ja dort in der Ausstrahlung im September und hast auch den Deal gemacht mit Jana Enstaler, 200.000 Euro für 10% deiner Unternehmensanteile. Und ja, wie kamst du erstmal auf die Idee, dort mitzumachen?
Ja, das war schon immer ein Traum von mir, einmal bei Höhle der Löwen dabei zu sein. Also ich habe echt die erste Staffel direkt geschaut mit meinem Vater meistens und dachte mir immer, wow, was für spannende Produkte oder spannende Ideen. Ich würde das so gerne auch mal stehen, hätte es aber niemals gedacht, dass ich da irgendwann mal stehen würde. Und als ich dann, ich habe mich natürlich seit Tag 1 mit Belays immer drauf beworben, aber der Kontakt kam dann wirklich auch von Höhle der Löwen über LinkedIn wieder. Also da ist wieder LinkedIn super wichtig, um Aufmerksamkeit auf sich als Person, aber natürlich auch aufs Produkt zu lenken. Und dann ging es auch ziemlich schnell nach dem Erstkontakt über LinkedIn, dass ich ein Casting-Video an die Redaktion geschickt habe, dann darauf gewartet habe, ob es für Vox interessant ist oder nicht. Und als dann die Rückmeldung von Vox kam, dass ich dabei bin, stand ich 2 Wochen später eigentlich auch schon bei den Dreharbeiten. Also so viel Zeit zum Vorbereiten ist da dann auch gar nicht gewesen.
Ja, das stelle ich mir auch ziemlich aufregend vor, dann auf einmal so in einem riesen TV-Studio zu stehen.
Ja.
Wie hat sich das für dich angefühlt?
Natürlich total aufregend, total emotional der Tag, aber auch, ich war einfach nur total happy dabei sein zu dürfen. Also es hat extrem viel Spaß gemacht. Ich bin natürlich davor kurz gestorben, bevor ich wusste, dass ich jetzt hier durch die Tür laufen muss. Aber ich glaube, ich konnte es ganz gut überspielen.
Also von dem, was ich gesehen habe, es sah sehr, sehr, sehr sicher aus.
Ja, sehr gut.
Und genau, du hast 200.000 Euro im Prinzip mit dem Deal eingenommen. Was planst du mit dem Investment?
Ja, also was den Deal angeht, der wurde im Endeffekt nochmal anders verhandelt.
Ah, okay.
Genau.
Ja.
Also wir haben dann beide gesagt, weil während den Dreharbeiten schon habe ich andere Deals, also nicht mit Investoren, sondern was Kooperationen angeht, mit anderen Unternehmen abgeschlossen, dass wir nach der Ausstrahlung gesagt haben, den Unternehmenswert, den wir vor den Dreharbeiten besprochen hatten, ist nicht mehr aktuell, weil bei Villays in der kurzen Zeit jetzt so viel passiert ist, was man jetzt auch Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres sehen wird, was da passiert. Und da haben wir uns einfach zusammen nochmal auf eine ganz andere Unternehmensbewertung zusammengeschlossen.
Kannst du die teilen?
Kann ich nicht,
okay.
Nein.
Ja. Musste ich aber dennoch fragen.
Ja.
Kannst du Frau Enstaler einfach anrufen und sie um Hilfe bitten? Oder wie ist da jetzt so der Austausch?
Ja, also wir sind im regen Austausch und ich habe ihre private Nummer und spreche auch meistens mit ihr, nicht mit ihrem Team. Natürlich, wenn Fragen aufkommen, die, wo sie vielleicht dann nicht weiter weiß oder wo sie das Team einbinden will, dann auch mit dem Team, dass man dann Teams-Calls hat, wo das ganze Team dabei sitzt. Also da ist sie bei Fragen immer offen oder wenn ich einen Kontakt brauche, kann ich auch immer bei ihr anklopfen.
Super. Und hast du sonst noch Sparringspartner? Also stell mir das so vor, yeah. Wenn man jetzt ein Unternehmen ja aufbaut, es kommen ja viele neue Dinge auf einen zu. Und ein BWL-Studium an sich bereitet einen ja nicht unbedingt auf eine Gründung vor.
Ja, überhaupt nicht, auf jeden Fall. Also die Definition hat man auswendig gelernt, ja. Aber Gründen, Unternehmensaufbau ist dann nochmal was ganz anderes. Ich würde sagen, die Basis wird gesetzt, aber den Rest muss man sich selbst beibringen. Und ja, ich habe aktiv mir ein Netzwerk aufgebaut und das ist auch extrem hilfreich. Also ich habe 4, 5 Freundinnen, die auch selbstständig sind, auch ein eigenes Produkt haben. Wir arbeiten immer zusammen, telefonieren regelmäßig. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir alle 2 Wochen so einen Sparring-Call haben und dann die aktuellen Punkte von der einen oder der anderen abgearbeitet werden als Gruppe. Aber mein Vater oder meine Eltern allgemein sind auch ganz starke Sparring-Partner von mir, wo ich weiß, dass ich immer, wenn ich Hilfe brauche, immer zu meinen Eltern kommen kann und da auch die Expertise mitnehmen kann. Oder auch meine Schwestern, die beide aus nochmal einem ganz anderen Segment kommen, aber dadurch einfach nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die eine oder andere Thematik haben. Oder auch mein Freund. Also da habe ich auf jeden Fall viele Personen zum Glück hinter mir, die mich da unterstützen, supporten, wenn es auch einfach mal nur mental ist und einfach schauen, was sie machen können.
Ja, und wie groß ist jetzt dein Team um VLays?
Wir sind jetzt zu dritt. Also ich habe jetzt 2 Praktikanten aktuell dabei und ich.
Und in welchem Bereich sind die dann im Praktikum? Also irgendwie dann Social Media Marketing oder wie ist das so aufgeteilt?
Genau, die eine im Social Media Marketing und die andere ist Founders Associate. Also alles, wo es gerade brennt, ist sie am Schauen, wo sie mir Aufgaben abnehmen kann. Und da ganz viel jetzt Performance Marketing, E-Mail Marketing, was jetzt auf uns zukommt, SEO, Google Ads, also alles, was in die Richtung geht oder einfach Kommunikation nach draußen, Kundennachrichten beantworten, also überall, wo es mal brennt.
Und hast du auch vor, noch weitere Stellen hinzuzufügen jetzt in nächster Zeit?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wenn jetzt noch 1, 2 mehr dazukommen würden, dann wäre es eine perfekte Teamgröße aktuell, weil zu dritt kann man es aktuell auch fast nicht mehr stemmen, auf jeden Fall.
Und du hattest ja auch schon Pop-up bei Bräuninger, also eine physische Aktivität. Ja. Wie hast du deine Marke dort gepitcht? Wie bist du bei Bräuninger reingekommen?
Das Lustige war, dass der Pitch bei Bräuninger in Düsseldorf einen Tag vor den Dreharbeiten von Hülle der Löwen war. Also da war in der Woche auch schon wieder so viel los. Und da bin ich auch schon wieder über LinkedIn gegangen. Also ich habe wieder ganz aggressiv bei Bräuninger vor allem den Geschäftsführer angefragt und angeschrieben, bis er dann gesagt hat, ja okay, wir treffen uns in Düsseldorf, du pitchst deine Marke, zeigst uns deine Schuhe und dann können wir schauen, ob wir dir eine Pop-up-Fläche geben. Und im April diesen Jahres hat es dann auch wirklich funktioniert, dass ich beim Bräuninger in Düsseldorf eine Woche lang meine Schuhe vorstellen durfte.
Und wie hat das für dich funktioniert? Also hattest du eine gute Nachfrage im Store?
Ja, total. Wir haben mehr verkauft als Autry in der Woche, die Bestseller sind. Und also die Zahlen waren auf jeden Fall gut. Jetzt mal schauen. Aktuell haben wir noch die Rückmeldung, dass wir immer noch zu klein, zu jung, zu unbekannt als Marke sind. Aber das war natürlich ein toller erster Schritt und vor allem auch mal die Kunden persönlich kennenzulernen und auch wirklich zu schauen, auf was achtet der Kunde vor Ort dann wirklich. Ist es das Material? Ist es der Ursprung der Herstellung oder was interessiert den Kunden dann wirklich?
Und was sind da so eure Erkenntnisse?
Es war auf jeden Fall ganz stark das Material, was so noch keiner kannte. Ich dachte, Apfelleder würden viele kennen, aber es kannte wirklich noch keiner. Und ich würde sagen, das war dann so unser starkes Verkaufsargument.
Aber das muss man ja auch erklären, oder? Genau. Weil das sieht man ja dem Schuh erstmal so per se nicht an. Yeah. Wie habt ihr das dann transportiert, also am POS?
Ja, also wir hatten eine Leinwand natürlich auf dem Stand, wo man rauslesen konnte, aber dann wirklich erst, wenn ich in die Erklärung gegangen bin, hat es der Kunde auch wirklich verstanden, um was es hier heute geht.
Ja, und das waren ja dann so deine ersten Erfahrungen im Wholesale. Davor warst du rein D2C unterwegs,
genau. Richtig? Ja.
Und wie planst du das in Zukunft? Ist da Interesse deinerseits für den Wholesale? Möchtest du lieber erstmal D2C bleiben?
Ja, Also jetzt konzentriere ich mich erstmal komplett online zu sein, auf meinen Online-Shop und schaue, dass ich da eine starke Marke aufbaue. Parallel, ich werde nächstes Jahr im April auf jeden Fall in einem anderen großen Haus in Deutschland wieder eine Pop-up-Fläche da dann für 2 Wochen bekommen. Und da bin ich auch schon total gespannt drauf, wie von dem Haus dann die Kunden meine Sneaker finden. Aber jetzt erstmal komplett online. Jetzt im Januar wird eine zweite große Kooperation kommen mit auch einer sehr bekannten Marke. Und da freue ich mich jetzt einfach erstmal drauf, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ansteht.
Ja, du warst ja auch auf der SEEK unterwegs.
Genau.
Da haben wir uns ja auch kennengelernt ursprünglich. Und sind dann solche Messen für dich erstmal ein Instrument zu netzwerken oder wofür hast du die genutzt?
Die SEEK war eher Netzwerken, würde ich sagen. Das war auch meine erste Messe. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Häuser, wo ich einen Pop-up-Store haben könnte oder auch halt auf den Online-Shop, weil die Messe natürlich total zeit- und arbeitsaufwendig war und dafür war der Output niedrig auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es für dich rüberkam, aber die SEEK war nicht wirklich besucht und da ist mir aktuell das Risiko, weil wir so klein sind, so groß, auf einer Messe paar Tage zu stehen, wo dann nicht die Besucherzahl ist, wie erwartet.
Klar, das beansprucht dann auch erstmal ordentlich Kapazität, die bei dir wahrscheinlich gerade ziemlich knapp ist.
Ja.
Du hattest ja vorhin auch schon angesprochen, dass ein Vertriebsweg von dir auch ist, dass du quasi Unternehmen ausstattest.
Genau.
Und ja, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen vertiefen. Das ist ja irgendwie auch ganz spannend. Und wie die Idee zustande kam.
Ja, lustigerweise auch schon wieder über LinkedIn. Also mit der Idee bin ich auch überhaupt nicht gestartet. Ich habe ganz klassisch gedacht, über Instagram, LinkedIn, Ads werde ich wachsen. Und da kam dann ziemlich schnell sogar nach der Start-Next-Kampagne ein Unternehmen auf mich zu, die direkt 200 Mitarbeiter ausstatten wollten. Mit meinen Sneakern, die dann auch gebrandet sind, also mit den CI-Farmen vom Unternehmen. Und da habe ich jetzt wieder für vor Weihnachten als Weihnachtsgeschenk für die Mitarbeiter wieder 3-4 Unternehmen, die ich wieder ausstatten darf. Also das ist auch echt ein weiterer toller Ansatz, den man fahren kann als Unternehmen.
Ja, und denkst du, es ist wichtig als Startup eine Person zu haben, die auch so ein bisschen das Gesicht der Marke ist?
Ja, auf jeden Fall. Also über LinkedIn dachte ich am Anfang, ich bräuchte ein Unternehmensprofil, was ich immer noch habe und habe dort immer kommuniziert. Das Profil ist überhaupt nicht gewachsen. Das schlummert jetzt ein bisschen vor sich hin und schaue jetzt, dass ich als Person immer kommuniziere und das versuche ich jetzt aktuell auch über Instagram, weil ich da auch gemerkt habe, sobald ich als Person, als Gründerin zu sehen bin, dass da einfach die Views nochmal höher sind, wie wenn ich einfach nur stumpf, sage ich mal, den Schuh präsentiere. Und das habe ich auch beim Bräuninger gemerkt, dass sobald ich gesagt habe, dass ich die Gründerin bin, war direkt Interesse da und der Kunde stehen geblieben, wollte mehr wissen, wollte wirklich von Anfang bis Ende die ganze Geschichte erfahren.
Also warst du auch richtig dann die ganze Zeit bei Bräuninger mit auf der Fläche dabei und hast das auch so betreut?
Genau, Chapeau an alle Verkäufer, die auf Flächen stehen. Also das ist so ein anstrengender Job. Ich war echt von Montag bis Samstag, jeden Tag von morgens bis abends auf der Fläche und ja, großen Respekt.
Das stimmt. Und kannst du nochmal für LinkedIn teilen? Du hast ja gerade schon gesagt, auf Instagram funktioniert für dich viel gut, also sehr gut, wenn du einfach dich selbst zeigst und so ein bisschen auch hinter dem Produkt erklärst. Was funktioniert gut auf LinkedIn?
Ich würde sagen, auf LinkedIn kann man dadurch, dass man natürlich lange Texte schreiben kann, perfekt die aktuellen Hürden beschreiben und einfach die ganze Entwicklung von VLays, wie ich gestartet habe. Ich habe mit der Kick- oder Startnext-Kampagne damals gestartet zu kommunizieren und seitdem habe ich meinen ganzen Weg aufgezeigt. Und da viele vielleicht am Überlegen sind, sollen sie gründen, sollen sie nicht gründen und das hat dann Interesse geweckt, würde ich behaupten, bei den Followern.
Ja, und du hast gerade schon über Hürden gesprochen. Mich interessiert natürlich jetzt auch so in der Reise, die du mit VLays hingelegt hast, die du schon zurückgelegt hast. Was war so dein größter Painpoint?
Oh, total viele. Also ich glaube, es kommen auch immer wieder neue Hürden auf einen zu. Natürlich ganz am Anfang erstmal den Hersteller finden. Das war eine riesige Hürde. Dann den zweiten zu finden. Da hatte ich dann auch Schwierigkeiten auf jeden Fall, wo ich auch an den falschen Produzenten erstmal gekommen bin, der dann leider nur mein Geld eingesackt hatte und kein Prototyp produziert hatte für mich. Aber dann natürlich auch, weil ich am Anfang gesagt habe, Performance-Marketing, wo ich dachte, man müsste am Anfang direkt mit Performance-Marketing starten. Und dann dieser Ansatz mit den Unternehmen kam, da die Mitarbeiter auszustatten. Und ich glaube, was super wichtig einfach ist, wenn man gründet, dass man flexibel bleibt, nicht starr seinen Businessplan verfolgt. Ich hatte natürlich, wie man es im Studium lernt, seinen Businessplan runtergeschrieben und habe dann ziemlich schnell gemerkt, den kann ich jetzt zur Seite legen, weil so funktioniert es überhaupt nicht.
Das eine ist die Planung, das andere ist die Realität.
Genau, ne? Ja. Die Umsetzung sieht dann meistens nochmal ein bisschen anders aus.
Ja, und du hast ja aktuell eben die zwei Modelle am Markt. Sind in Zukunft noch mehr geplant?
Genau, das dritte Modell, wo ich jetzt den Prototyp, den fünften aufgesetzt habe. Und ich denke, Anfang nächsten Jahres werde ich auch das launchen. Jetzt kommen, da sind jetzt sogar heute die Prototypen angekommen für die nächsten fünf Farben vom Villace 95 Modell, was der Bestseller auf jeden Fall ist von den zwei Modellen. Und die werde ich jetzt am Freitag shooten und dann wird es da auch neue Farbmodelle geben.
Cool. Also dann quasi außerhalb des weißen Sneakers probierst du dich das erste Mal aus.
Genau.
Sehr gut. Und große Mitbewerber wäre ja zum Beispiel jetzt direkt Veja oder dann gibt es ja noch kleinere, zum Beispiel Natur und so weiter. Mhm. Wenn du nochmal so zusammenfasst, wie genau grenzt du Villace von denen ab?
Ja, also ich kann natürlich nur von meiner Marke sprechen und was meine Vision dahinter ist, da würde ich sagen, ist mein Businessmodell nochmal anders. Die eine große Marke, die du genannt hattest, die fertigen ja nicht in Europa und die haben auch...
Ich glaube, in Brasilien fertigen
genau, die, ne? Genau, ja. Und auch nur die Unterkategorie ist vegan. Die haben auch super viele Modelle, die auf Tierleder beruhen. Und davon grenze ich mich jetzt komplett ab. Also in Zukunft wird es auch keinen einzigen Tierleder-Sneaker im Sortiment geben. Deswegen würde ich sagen, die Visionen sind in etwa ähnlich. Man will in die gleiche Richtung gehen, man will was verändern. Aber das Businessmodell im Detail sieht dann doch nochmal anders aus.
Ja, das heißt, deine Stringenz rein vegan zu produzieren, genau. Auch mit der Produktion in Europa zu bleiben.
Genau, ja.
Okay. Ja, wir nähern uns tatsächlich schon dem Ende. Mich würde jetzt noch die klassische Frage interessieren. Wo siehst du Villace in 5 Jahren?
Ja, also ich habe noch nie klein geträumt und gedacht. Also ich versuche, dieses Jahr lief jetzt natürlich durch die Ausstrahlung, durch die Kooperation, jetzt die Kooperation, die noch folgen wird, sehr, sehr gut für Villace. Und Ziel ist dann für nächstes Jahr auch auf andere europäische Märkte auf jeden Fall aggressiv zu gehen. Und in Deutschland in den nächsten 3 Jahren als die vegane Sneakermarke bekannt zu sein und sich dann Step by Step auf jeden Fall auszuweiten. Ziel ist natürlich auch der US-Markt, aber ich denke, in 5 Jahren ist dann der Startpunkt. Früher traue ich mich jetzt noch nicht an den Markt, aber ich sehe Villace auf jeden Fall sehr, sehr groß.
Ja, und in Europa nochmal als Nachfrage, welche Länder sind da besonders interessant erstmal für dich?
Skandinavien auf jeden Fall, Frankreich und die Benelux-Länder.
Ja, auch wegen der Ästhetik einfach.
Genau, ja.
Okay, ja, vielen Dank, Viola, für deine Zeit, für die spannenden Insights. Es hat mich sehr gefreut, dass wir heute sprechen konnten.
Danke dir, es hat Spaß gemacht und ich bin schon total gespannt auf vielleicht Rückmeldungen, Rückfragen von Zuhörern und freue mich, dass ich dabei sein durfte.
Ja, kann man sich bei dir am besten dann über LinkedIn melden. Ne? Ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.
Vielen lieben Dank, ich dir auch.
Das war Viola Weller, Gründerin von Villace. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an podcast@textilwirtschaft.de. Mein Name ist Janis Härte. Bis zur nächsten Folge, machen Sie es gut.
Diese Folge wurde unterstützt von Girocard. Mehr Infos dazu, wie Boutiquen und Modeketten von Deutschlands beliebtester Bezahlkarte profitieren können, finden Sie unter girocard.eu.